In Lukas 23, 44 bis 46 lesen wir, und es war um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zur neunten Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabachthani. Und das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei, und Jesus schrie laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Vielleicht können wir hier irgendwie noch die restlichen Scheinwerfer, wenn jemand sich auskennt, ganz ausmachen, dass nur der eine an ist, dass man die Projektion besser sieht. Was wir hier lesen, beziffert die dunkelste Stunde in der Historie des Universums, wie es Gott geschaffen hat. Die dunkelste Stunde auf Himmel und Erden. Jesus, der Sohn Gottes, hängt am Kreuz und trägt in diesem Moment die Sünden und Schuld der ganzen Welt. Und man muss sich vorstellen, was das bedeutet. Jede Schuld, die je zu irgendeinem Zeitpunkt begangen wurde und noch begangen werden wird, lag in diesem Moment auf Jesus Christus. Deine und meine Schuld eingeschlossen. Alles, was du jemals ausgefressen hast und noch ausfressen wirst. Es ist der Moment, in dem sich der Vater von dem Sohn abwendet, buchstäblich abwendet. Weil er zum Sünder wurde. Und was wir verstehen müssen, ist, in diesem Moment fühlt Jesus nichts mehr von der Gegenwart Gottes, die ihn sein ganzes irdisches Leben lang begleitet hat. Und was wir noch viel weniger sehen, er war von aller Ewigkeit her mit dem Vater verbunden. Das ist etwas, was wir nie wirklich verstehen können. Aber es ist wichtig, dass wir uns darüber auch Gedanken machen, das nicht einfach nur so abtun. Jesus ist getrennt vom Vater. Das kannst du vielleicht noch annähernd nachvollziehen. Ein bisschen Licht bräuchte ich noch für mich. Dass, wenn das Liebste, Teuerste an Mensch, das du kennst, sich von dir abwendet, richtig abwendet, weil es mit dir nichts mehr zu tun haben möchte. Wir können uns diesen Schmerz nicht vorstellen, die Stille, die auch in ihm war. Und er hängt nun buchstäblich im Nichts. Die Sünde und Scham erdrückt ihn. Und er weiß, dass der Vater ihn so nicht mehr ansehen kann. Auch die Engel wenden sich ab von ihm. Aber warum tut er das? Warum hält der Sohn Gottes das aus? Weil er es muss? Weil ihn der Vater gezwungen hat? Weil er dem Vater gehorchen muss? Die Antwort ist, er hängt aus Liebe zu dir und mir dort. Er weiß, dass dies der einzigste Weg ist, um dich und mich in die herrliche Ewigkeit, die er von aller Ewigkeit her für uns bereitet hat, hineinzukriegen. Du und ich, wir sind die Perle von unschätzbarem Wert. Und das Geheimnis ist, dass die Bibel sagt, dass er sich schon vor Grundlegung dieser Welt entschlossen hat, zu sterben. Entschlossen hat, für dich und für mich geschlachtet zu werden. Sich entschlossen hat, diese Trennung vom Vater zu erdulden. Es ist die Liebe zu dir und zu mir. Und das kann kein Mensch erahnen. Ich glaube, Stefan, du musst da weitermachen. Das geht so nicht. In der nächsten Folie heißt es, im Johannes 17, 24 sagt Jesus, Vater, ich will. Er sagt nicht, Vater, ich möchte oder Vater, könntest du vielleicht gerne oder wäre es dir genehm, Vater, das? Er sagt, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Es war sein Wille und keine Bitte. Er will, dass du und ich mit ihm in der Ewigkeit leben sollen. Und nicht nur als irgendeine Spezies im intergalaktischen Zoo Gottes, sondern als seine Braut, als das Nächste überhaupt, an nächster Stelle neben ihm. Und das nicht nur in diesem Corporate Sense, wie die Amis sagen, in dieser Verallgemeinerung. Ja, ich habe es gestern in Kirche im Tech, wo ich gepredigt habe, auch gesagt, du wirst in der Ewigkeit nicht in der Reihe 3.498.000 irgendwo ganz, ganz hinten sitzen und wirst Jesus alle 200 Millionen Jahre vielleicht mal aus 10 Meter Entfernung sehen. Und er sagt vielleicht dann so, hi, schön, dass du auch da bist. Sondern du wirst bei ihm sein, neben ihm sein, direkt neben ihm sein. Das ist unvorstellbar für uns, aber es wird im Himmel absolut möglich sein. Die Bibel spricht von Intimität. Du wirst sein Augapfel sein. Wir leben in diesem räumlichen Kosmos. Wir sind gefangen in dieser Welt hier. Deswegen fällt es uns so schwer, uns etwas anderes vorzustellen. Deswegen werden auch Fleisch und Blut den Himmel nicht ererben, aber wir werden auch keine Geistwesen sein. Und trotzdem werden wir ihm so nahe sein, wie es nur irgend möglich ist. Jeder Einzelne. Jeder Einzelne wird in jeder Sekunde zu ihm Zugang haben können. Mit ihm reden können. Mit ihm sein können. Und jeder Einzelne wird geliebt sein von ihm in einer einzigartigen Weise, weil in dir etwas ist, das einzigartig ist. Keiner hier im Raum gleicht dem anderen. Keiner. Und da ist etwas in dir, was ihn fasziniert, was kein anderer hat. Da ist etwas an dir, was ihn so fasziniert, dass dein Nachbar eben nicht hat. Und das macht dich einzigartig. Und das macht jeden von uns einzigartig. Und deswegen möchte er jeden von uns haben. Und er hat diese Herrlichkeit schon lange vorher gesehen, bevor wir geschaffen wurden. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und diese Liebe verstehen, die ihn getrieben hat, das Kreuz zu erdulden mit seiner ganzen Konsequenz. Das Kreuz hat nicht nur die Dimension des organischen Todes Jesu, denn Jesus starb gar nicht an den Folgen der Kreuzigung. Das wissen wenige Christen. Es ist mir interessant, als er stirbt, ist Pilatus ganz erschrocken und sagt, wieso ist er schon tot? Normalerweise starb jemand, der gekreuzigt wurde, der hing manchmal bis zu 3 Tage am Kreuz. Der Tod trat dadurch ein, weil die Arme so gestreckt waren und er so hing, dass sich das Wasser mehr und mehr in der Lunge staute. Und er ist buchstäblich ertrunken durch das eigene Wasser. Es war ein qualvoller Tod. Aber Jesus starb ganz schnell. Und er starb auch nicht einfach so, sondern es sagte, dass er den Becher bis zur Neige trinken würde. Und in dem Moment, wo er gespürt hat, dass sich der Vater von ihm abgewendet hat, dass die Sünde der Welt nun auf ihn liegt. In diesem Moment sagt er, es ist vollbracht. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und darüber möchte ich heute Abend sprechen, was das bedeutet. Ich befehle meinen Geist in deine Hände. In diesem Moment hatte Jesus nichts mehr. Er hatte keinen Kontakt mehr zum Vater. Er sah den Vater nicht mehr. Er spürte den Vater nicht mehr. Er war wie du und ich. Er war alleine. Die Jünger waren weg, die meisten, bis auf Johannes und seine Mutter. Er hing alleine dort. Und er hatte nichts außer den Glauben, dass er auferstehen würde. Dass der Vater ihn auferwecken würde. Und sein Glaube basierte alleine auf das Versprechen des Vaters, das der Vater ihm von Ewigkeit her gegeben hatte. Auf die Schriften, die er selber zitierte. Er legte den Jüngern die Schrift aus, dass er am 3. Tage auferstehen würde. Aber in diesem Moment war es für ihn auch ein Glaubensakt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. So oft reden wir immer davon, ja, wir müssen Glauben wagen. Aber es ist eine Sache, darüber zu reden, aber dann steigst du aus dem Boot in das Risiko hinein und du stehst mitten im Risiko drinnen. Ich habe ja letzten Sonntag darüber gesprochen. Und plötzlich merkst du, da ist niemand. Und du hast nichts außer den Glauben. Du fühlst ihn nicht, du siehst ihn nicht, du spürst ihn nicht. Und bei Jesus kam noch dazu, die Sünde der ganzen Welt lag auf ihm. Wenn einer einen Grund gehabt hätte, an Selbstverdammnisgefühlen zu leiden in diesem Moment, dann wäre es er gewesen. Wenn einer einen Grund gehabt hätte, in diesem Moment zu sagen, ich kann nicht glauben, dass ich aufstehen werde, weil ich so schlecht bin, Gott kann mich unmöglich erhören, dann wäre es er gewesen. Und wir dürfen nicht vergessen, er war vollkommen Mensch, vollkommen Mensch. Er war nicht ein verkleideter Gott. Jesus zog das Menschsein einer vollkommenen Weise an. Er legte den Gebrauch seiner göttlichen Kraft am Himmelstor ab, als er auf die Erde ging. Er war vollkommen abhängig vom Vater. Sondern das Entscheidende ist, und was ich heute Abend mit uns gerne näher betrachten möchte, ist dieser Moment, wenn es darum geht zu sagen, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wenn es um uns herum dunkel wird, wenn es um alles so erscheint, als ob jede natürliche Hilfe, jede Kraft, jede Ressource, was du immer auch noch hast, verschwunden ist. Wenn du gar nichts mehr in den Händen hast, in einer solchen Situation bist, kein Mensch, an den du dich wenden kannst. Wie ist es denn oft, wenn wir in Nöte sind, dann haben wir so unsere Checkliste. Plan A, Plan B, Plan C. Wenn der Plan nicht funktioniert, Moment, dann haben wir noch Plan B. Wenn Plan B nicht geht, haben wir Plan C. Und da gibt es dann noch, halt mal, der könnte mir vielleicht helfen und der. Und wenn ich dahin gehe, dann vielleicht auch noch er und hier. Wir haben so unsere Netzwerke in unserem Kopf, unsere Sicherheitsnetze. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn das alles nicht mehr funktioniert, was hast du dann noch? In deine Hände befehle ich meinen Geist, mein Leben, mein Sein, meine Erwartungen, meine Träume, meine Prophetien, die ich vielleicht empfangen habe und die ich alleine nicht durchbringe. Und in dieser Situation, nochmals, war Jesus in den letzten Stunden am Kreuz. Alle Freunde hatten ihn weitgehend verlassen. Seine Mutter war zwar da, aber konnte in dem Leiden, das er litt, nichts für ihn tun, weil das Leiden, das er litt, litt auf einer ganz anderen Ebene. Er litt auch körperliche Pein, aber die größte Pein, die er erduldet in diesem Moment, war die Abwesenheit des Vaters und der Engel. Er war der Geliebte, er war der Herrliche, er war der, der vor aller Welt schon da war, und mit einem Mal war er niemand mehr. Die dunkelste Stunde, auch diese Dunkelheit, die dort war, zeigte, dass sich der gesamte Himmel von ihm abgewendet hatte. Und ich sagte eins, keiner von euch, niemand hier im Raum und auf der Erde, wird jemals diese Verlassenheit erdulden müssen. Niemand. Auch wenn du manchmal meinst, du bist der verlassenste Mensch auf Erden. Aber Jesus hatte eins gesagt, als er auffuhr zum Vater, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus wird immer bei dir sein. Und es ist das Geheimnis zu lernen, wie verbinde ich mich mit ihm, dass ich lerne, dass er wirklich bei mir ist. Und dass ich aufhöre zu jammern, niemand ist mehr da für mich. Das Einzigste nochmals, was ihn dort am Kreuz hielt, war der Glaube an die Treue des Vaters, ihn aufzuwecken. Und es war diese für uns so unbegreifliche Liebe, seine Braut zu gewinnen, den Preis für sie zu bezahlen, sie von ihrer Schuld frei zu kaufen, damit sie ihm ganz alleine gehören würde, damit er anschließend jede weitere Schuld bezahlen kann. Das ist der Deal bei der Sache, wenn wir das nachher noch lernen. Wo immer jetzt der Teufel noch kommt und klagt dich an, und die Bibel sagt, er ist der Verkläger der Brüder, sagt der Vater, mein Sohn hat am Kreuz jede Schuld bezahlt. Gott hört den Anklagen, die der Teufel gegen dich vorbringt, nicht mehr zu. Er sagt, es ist gelaufen. Du kannst machen, was du willst. Der Satan wird der Staatsanwalt Gottes genannt. Ne? Gott sagt, es ist bezahlt. Jede deiner Sünden, die du tust, es ist bezahlt. Gott sagt, ich höre dir nicht mehr zu, es ist bezahlt. Die Braut ist schon rein und ist vollkommen. Was Gott jetzt nur noch will, ist, dass die Braut es lernt, dass die Braut es versteht, dass sie in ihre Identität auch hineinfindet. Ich vergleiche es immer gerne wie mit jemandem, der ein Erbe kriegt und der noch gar nicht kapiert, dass er jetzt Milliardär geworden ist. Viele Leute leben am Anfang dann noch genauso weiter wie vorher. Ich weiß nicht, ob ihr mal den Film Die Glücksritter gesehen habt mit Eddie Murphy. Er ist so ein Landstreicher, ne? Und dann so zwei reiche Schnösel, so Milliardäre, die holen ihn dann rein und wollen mit ihm so ein Experiment machen. Und dann kriegt er ein ganz super tolles Apartment und die tollsten Sachen. Und sagt, das gehört alles dir. Und was macht er am Anfang? Er schnappt sich die Whiskyflasche, die steht, steckt sie in seinen alten Mantel rein, greift in die Zigarrenkiste rein und stopft sich das alles hier rein, guckt sich noch im Zimmer um, was es gibt und stopft alles rein und steht dann gleich wieder so wie auf der Flucht. Und das ist oft, so geht es uns. Gott sagt, hey, du bist jetzt ein Königskind. Du bist nicht nur ein Königskind, du bist meine Braut geworden, meine Geliebte. Und was machen wir? Wir sind genau wie Eddie Murphy, wir stopfen uns noch die Taschen voll mit Sicherungssystemen und hier rein und dahin. Wir können es gar nicht glauben. Und Gott lacht auch nicht darüber, sondern er ist voller Mitleid und Erbarmen, weil er sieht, er weiß, das braucht einen Prozess in unserem Leben auch, dass wir da reinkommen. Dass wir unser altes Benehmen ablegen und der Heilige Geist trainiert uns langsam in ein höfisches Benehmen. Wir werden langsam zu der Braut, der Prinzessin. Und mehr wirst du geadelt unter der Hand Gottes. Wirst du, jeder Einzelne, geadelt. Wir müssen verstehen, dass Jesus in diesem Moment eben nicht mehr hatte als du und ich am Kreuz. Er hatte seinen Glauben, er hatte die Verheißung in der Schrift, dass er aufstehen würde. Er hatte das Zeugnis des Geistes in sich, dass er aufstehen würde. Und das Vertrauen in seinen Vater war in ihm trotzdem da, obwohl er ihn nicht sah und spürte. Und Gott möchte, dass wir an diesen Punkt kommen. Selbst wenn du das Gefühl hast, ganz allein von allen verlassen zu sein, zu sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich werfe mich vollkommen auf dich. Ich habe nichts anderes. Kannst du mal die nächste Folie machen? Es ist interessant, diesen Vers, den Jesus am Kreuz eigentlich zitiert, war ein Psalm, und das ist Psalm 31, 6, den David geschrieben hat. Und David hat in einer Zeit großer Not diesen Psalm geschrieben, wo er nicht mehr ein noch aus wusste. Und er sagte, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Obwohl er noch mittendrin war in der Krise, sagte er, du hast mich erlöst, du treuer Gott. Und es ist die Absicht von Jesus, dich an diesen Ort zu bringen, wo du einen vertrauenden Glauben, eine unerschütterliche Liebe hast, die auch wenn sie nicht sieht, glaubt. Die auch wenn sie nichts fühlt, weitergeht und vertraut. Das ist der Ort, an den er uns bringen möchte. Er möchte dich an den Ort bringen, wo du sagen kannst, wenn du nicht mehr weiter weißt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, mein Leben. Ich vertraue dir. Auch wenn ich nichts fühle, wenn alles gegen mich spricht, wenn alle Umstände gegen mich sind, wenn ich keine Freunde scheinbar mehr habe, wenn da niemand mehr ist, der noch zu mir steht. Aber du wirst mich nicht verlassen. Und das sind Momente, wo du nicht mal ihn spürst. Darüber habe ich letzten Sonntag gesprochen. Und er ist doch da, direkt neben dir. Und er tut es, um etwas von diesem Glauben in dir zu kultivieren, der unerschütterlich feststeht. Es ist kein einfacher Weg. Er geht völlig gegen unsere alte Natur, gegen unser altes Ich. Und wir sind es gewohnt, Sicherheiten zu haben. So sind wir groß geworden. Sicherheiten, die wir sehen können, Sicherheiten, die wir betasten können, fühlen können, Sicherheiten, die wir auch verstehen können. Wir wollen verstehen, wie das funktioniert. Wir wollen Garantien haben. Und ich habe es letztes Mal gesagt, am Anfang unseres Glaubensweges schenkt uns Gott sehr viel. Erhörungen kommen schnell, Erfahrungen kommen schnell. Und das ist wichtig, weil du bist ein Kind. Und ein Kind muss erstmal durch Erfahrung sich einen Schatz, ach du bist ein Schatz, so So, für alle, die nur Tape hören können, jetzt trinke ich ein Cola. Ein Weihnachtscola. Aber Gottes Ziel ist, dass du mehr und mehr lernst, ihm zu vertrauen, auch wenn nicht sofort Erhörungen kommen, wenn nicht sofort der Segen rüberwächst. Gott will, dass du seine Liebe zu ihm und sein Vertrauen zu ihm nicht nur an Segnungen festmachst, sondern auch an seinem Wesen festmachst. Und wenn ich jemand liebe, dann liebe ich ihn auch in der Krise. Und dann vertraue ich ihm auch, wenn ich ihn nicht verstehe. Meine Frau versteht mich manchmal nicht, aber sie liebt mich trotzdem. Amen. Stimmt es, Silvia? Und ich verstehe sie manchmal nicht und liebe sie trotzdem. Aber es ist so. Wahre Liebe muss nicht verstehen, um zu vertrauen. Sie sagt, ich vertraue dir trotzdem. Ich verstehe nicht, was du machst. Ich verstehe nicht, was du meinst. Und das hat auch Jesus zu den Jüngern gesagt. Was ich jetzt tue, versteht ihr nicht. Ihr werdet es aber hernach verstehen. Und deswegen verzieht Gott manchmal auch Erhörungen. Verzieht er den Segen, weil er deinen Glauben und dein Vertrauen trainieren möchte, auf eine Höhe bringen möchte, die mehr als ein Überwinder sein wird. Mehr als ein Überwinder. Gott will nicht, dass du ein Baby bleibst, das nur funktioniert, wenn der Segen fließt. Auch wir möchten keine Kinder, die nur zufriedengestellt werden, indem sie dauernd Geschenke bekommen. Das ist nicht gesund. Wir sehnen uns eigentlich nach einer Beziehung zu unseren Kindern, die irgendwann auf einer anderen Basis funktioniert. Und trotzdem, natürlich werden wir sie beschenken. Wir werden ihnen, wenn sie älter sind, sogar größere und wertvollere und tollere Sachen schenken, als wie sie klein sind. Aber sie müssen in Verantwortung reinkommen. Kannst du mal die nächste Folie machen? Johannes 20, 27. Danach spricht er, Jesus, zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Da spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Aber selig, glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Glücklich sind die, die nicht sehen, nicht fühlen, nicht schmecken, nicht riechen und doch vertrauen können. Und das ist das, was Jesus sagt. Er sagt, diese Qualität möchte ich euch geben. Eine Qualität, wo du vertrauen kannst, ohne dass du etwas siehst, ohne dass du etwas spürst, ohne dass da was da ist. Weil ein solcher Glaube wird dich zu einem Felsen machen, der in der Krise unverrückbar feststeht. Darum müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, warum ist es Jesus denn so wichtig, dass wir glauben, also ihm vertrauen? Es heißt in der Bibel an vielen Enden im Hebräerbrief, es ist ohne Glauben unmöglich, Gott zu gefallen. Es ist ohne Vertrauen unmöglich, ihm zu gefallen. Der Glaube ist ein Vertrauen in Dinge, die man nicht sieht. Hebräer 11. Was bewirkt denn Vertrauen in uns? Wenn du vertrauen kannst, was sind die Früchte? Innerer Frieden, Gelassenheit, Ruhe, weniger Arbeit und Mühe, weniger Angst, weniger Lebensangst und weniger Zukunftsangst, wenn du vertrauen kannst. Wenn du dir mal unsere Welt anschaust, wie viel Arbeit haben wir und machen wir uns, nur weil wir nicht vertrauen können? Weil man nicht vertrauen kann. Stell dir vor, es wäre ein absolutes Vertrauen in dieser Welt. Wir bräuchten keine Türschlösser mehr, es gäbe also gar keine Türschlossfabriken, gäbe es nicht mehr. bräuchten keine Finanzämter mehr, weil jeder würde zusehen, dass das Allgemeinwohl trotzdem irgendwie funktioniert. Wir bräuchten keine Polizei mehr. Wir bräuchten keine Verträge mehr. Wir bräuchten keine Rechtsanwälte mehr. Wir müssten kein Opfer hier mehr einsammeln, weil ja jeder sein Opfer überweist. Das war jetzt ein Spaß. Aber wenn ihr mal drüber nachdenkt, ne? Nicht vertrauen können, was das kostet, auch volkswirtschaftlich nur kostet. Wie viel Energie wir aufbringen müssen, um vertrauensbildende Maßnahmen herzustellen, also quasi Sicherungssysteme aufzubauen, weil wir kein Vertrauen haben. Und unbezahlbar, unberechenbar ist es, was es in uns auslöst, nicht vertrauen zu können. Wie viel Leid, wie viel Furcht, wie viel Angst. Es ist eine Realität, dass viele Christen heute in demselben Maß geängstigt sind wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Voller Zukunftsangst und voller Furcht und voller Zittern und Zagen in die Zukunft schauen wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Wo ist da noch der Unterschied? Und wir leben in erschreckenden Zeiten, das muss man wirklich sagen. Wenn immer ich als abends die Nachrichten gucke, da kriegst du dann auch so Gefühle, ne? Was passiert jetzt alles? Aber die Frage ist, wem vertrauen wir? Und was tust du, damit dein Vertrauen auch wirklich wächst? In deine Hände befehle ich meinen Geist. Was tun wir, wenn alles plötzlich sich gegen uns zu verschwören scheint, geschäftlich, privat? Plan B, Plan C, dies und das und das. Oder haben wir gelernt, festzustehen und zu sagen, wir vertrauen dir, Jesus, egal was kommen mag. In deine treuen Hände befehlen wir unser Leben hinein. Das ist leichter gesagt als getan. Und deswegen möchte uns Gott dahin trainieren. Machst du mal die nächste Folie? Johannes 16, 33, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Denn in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was Jesus uns hier lernen möchte, ist, in ihm, in einer immer intimeren Beziehung zu ihm, werden wir einen Frieden haben, der über unseren Verstand hinausgeht. Er sagt ein andermal auch, meinen Frieden gebe ich euch, ich gebe euch nicht, wie die Welt euch gibt. Paulus sagt, der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, erfülle eure Herzen und Sinne. Sein Friede fällt nicht wie ein Pfund Butter vom Himmel, sondern Frieden muss dir Gott antrainieren. Und deswegen bringt er dich immer und immer wieder in Krisensituationen, wo du lernen musst, ihm zu vertrauen. Die Prüfungen werden jedes Mal ein bisschen erwachsener. Er hat die Welt und ihr System überwunden, das möchte er uns sagen. Was er uns sagen möchte, ist nicht mehr der Teufel beherrscht diese Welt, sondern ich. Und ich beherrsche sie vollkommen. Was immer in dieser Welt geschieht, entscheide ich. Wir schauen wie so gebannt oft auf die Welt, auf die Umstände, auf die Menschen. Und wir sehen, wie scheinbar alles immer schlimmer wird. Wir fürchten uns vielleicht auch vor Menschen und vor Situationen. Aber wir glauben, dass diese Dinge eine Eigendynamik haben, also von alleine geschehen, oder dass der Teufel hinter allem steckt oder böse Menschen das kontrollieren, aber dem ist nicht so. Machst du mal die nächste Folie. Jesus ist sehr deutlich. Und Jesus trat herzu zu ihnen und sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Epheser 1, 2. Mit der in Christus gewirkt hat, diese Kraft, durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst noch einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er ihm, Jesus, unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles. Was heißt das? Er, Jesus, ist der Herr über alle Umstände. Was er dir hiermit sagen möchte, ist, ich habe alle Gewalt im Himmel, aber auch hier auf der Erde. Vielleicht zitterst du vor deinem Chef, wie er mit dir umgeht, aber dein Chef sitzt im Himmel. Und dein Chef kann nur das machen, was sein Chef, von dem er gar nichts weiß, ihm erlaubt zu machen. Vielleicht hast du Stress mit deinem Nachbarn, aber dein Nachbar kann nur das machen, was Jesus ihm erlaubt zu machen. Vielleicht hast du Stress mit anderen Menschen, aber diese Menschen können nur das machen, was Jesus ihnen erlaubt zu machen. Keinen Millimeter mehr. Manchmal erlaubt er ihnen schon doofe Sachen. Amen. Aber auch das, je mehr du lernst, dich der Herrschaft Christi anzuvertrauen, wirst du begreifen, dass auch das zu deinem Besten dient. Es ist nicht immer schön, ich weiß es. Aber je mehr du lernst, dich zu erziehen zu lassen, umso einfacher wird es. Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben. Reiche Gewalten, Mächte, Herrschaften, alles. Ob es in deiner Familie ist, ob es in deiner Firma ist, in deiner Schule oder in den politischen Systemen. Nichts geschieht, ohne dass Jesus es zulässt. Und das ist etwas, was uns helfen kann, wenn wir da hineinwachsen, zur Ruhe zu kommen. Es geschieht nichts willkürlich, auch nicht in deinem Leben. Nicht mal ein überteuertes Angebot, deine Kamintür zu verputzen. Er ist Herr darüber. Er ist Herr über deine Kamintüre. Er ist Herr über die Handwerker. Da ist nichts, was passiert, was nicht vorher an ihm vorbeigeht, wo er sagt, okay, abgehakt. Das hat er sich am Kreuz erworben. Als er auf an den Himmel, bekam er die Herrschaft über den Himmel und die ganze Erde. Wem dienst du? Dem König der Könige, dem Herrn aller Herren. Und wenn wir das wissen, und wenn wir das immer mehr wissen, auch im Herzen, nicht nur in unserem theologischen Verstand, dann wird Friede in unser Leben hineinkommen. Dann wird Friede hineinkommen, von dem Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Machst du mal die nächste Folie? Jesus sagt dort, siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich alleine lasst. Das sprach er zu den Jüngern, kurz vor seiner Kreuzigung. Was er sagte ist, ich weiß, dass ihr mich alle verlassen werdet. Alle. Aber er liebte sie. Das heißt, er liebte sie bis ans Ende. Er war nicht überrascht. Jesus wusste, dass es so kommen wird. Aber er sagt, was wichtig ist hier und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht alleine. Der Vater ist bei mir. Jesus wusste, dass der Vater jeden Umstand kontrollieren würde, auch in den nächsten 48 Stunden, was ihm passieren würde. Und deswegen fühlte er sich nicht alleine. Bis zu dem Punkt, wo sich der Vater abwendete, dann fühlte er ihn nicht mehr. Aber da half ihm dann der Glauben weiter, der nichts mehr fühlte. Und Glaube muss nicht fühlen. Glaube heißt nicht fühlen. Viele Christen sagen mir, ja, aber ich fühle nichts. Fühlen hat mit Glauben überhaupt nichts zu tun. Glauben ist, ich halte etwas für wahr, was ich nicht sehe und nicht spüre und nicht fühle. Und das möchte Gott in uns entwickeln, weil es bei so vielen von uns so unendlich schwach entwickelt ist. Und er tut es voller Liebe, voller Freundlichkeit, voller Ruhe. Er weiß, mit jedem von uns korrekt umzugehen. Korrekt. Und das ist der Ort, an den Jesus uns auch bringen möchte, wo wir sagen können, egal was um mich herum passiert, ich bin nicht alleine, niemals. Und ich weiß, dass es hart ist. Auch ich fühle mich manchmal total in Situationen, wo ich denke, keiner kann mich verstehen. Aber das ist mein Problem, weil ich mich dann noch einigel. Und dann feiert man so eine kleine Selbstmitleidsparty, ne? Man schließt sich ein und dann denkt man, ich bin so alleine und keiner versteht mich, keiner kennt mich, keiner weiß was. Aber die Schrift sagt dir, du bist niemals, niemals alleine. Und deshalb war Jesus an diesem Ort am Kreuz. Er weiß, wie du dich fühlst in deinem kleinen Selbstmitleidspartykeller, wo du dann deine depressive rote Beleuchtung anmachst. Er kennt das. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn scheinbar alles um dich herum zusammenbricht. Er hat es auch erfahren. Aber er hat erfahren, dass der Vater bei ihm ist. Und er möchte, dass du genau in denselben Frieden hineinkommst. Dass du genau in denselben Frieden hineinkommst. Du bist niemals alleine. Auch wenn dir scheinbar jeder davonläuft, scheinbar. Wenn dir alles zerbröselt zwischen den Händen, nichts geht mehr. Du denkst, alles ist Zufall und unglückshalber geschieht es. Aber wenn Jesus über die Umstände herrscht, dann wird dir am Ende alles zum Besten dienen. Machst du mal den nächsten Vers, bitte. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist ein so machtvoller Vers. Es heißt hier nicht, einiges dient mir zum Besten. Wir haben dann so unsere Smiley-Liste. Okay, das finde ich gut, das finde ich gut, aber Gott ist total scheiße und das ist auch scheiße und das hat mir auch nicht gefallen. Aber Gott sagt, alles, alles dient dir zum Besten. Nicht einiges, alles. Und dazu gehören auch die richtig oberkrassen, ekligen Erlebnisse, die wir uns gern lieber ersparen würden. Auch die dienen uns zu unserem Besten. Dazu gehört auch dein Versagen, wo du richtig Fehler gemacht hast, richtig daneben gegriffen hast. Auch das dient zu deinem Besten. Das dient zu deinem Besten. Und das Geniale ist, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, dass Ewigkeitsperspektive sind drin. Gott weiß, wusste schon lange, wer zu ihm Ja sagen würde. Und deswegen hat er auch für jeden von uns einen vollkommenen Plan. Und deswegen ist nichts, nichts, was in deinem Leben passiert ist, ein Zufall. Nichts. Du musst nur an seiner Hand herausfinden, was kann ich denn aus den verschiedenen Punkten lernen. Und ich sage dir etwas, selbst aus den größten Fehlern, die du gemacht hast in deinem Leben, die hat dir Gott auch zugelassen. Er hätte ja das irgendwie verhindern können. Das sagen ja auch manche Christen. Ja, warum hat Gott es dann nicht verhindert? Aber Gott hat es aus einem bestimmten Grund nicht verhindert, weil er möchte, dass du daraus etwas lernst. Fehler sind in erster Linie dazu da, dass wir etwas daraus lernen und danach uns umdrehen und sagen, jetzt habe ich es kapiert, jetzt gehe ich in die richtige Richtung. Und Gott sagt, wunderbar, das Programm hat funktioniert. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Liebst du Gott? Wenn du ihn wirklich liebst, wenn du aus ganzem Herzen sagen kannst, ich liebe ihn, dann wird dir alles, alles, nicht einiges, alles zum Besten dienen. Und wenn es noch so krumm ist, ich weiß, wie schwer das ist. Ich wehre mich auch gegen manche Umstände und würde mir manches sehr gerne ersparen und würde oft gerne sagen, hey Gott, können wir das nicht irgendwie anders regeln? Das ist wirklich oberkrass. Aber Gott sagt, nein, du bleibst hier ganz schön im Schraubstock drin, mein Lieber, bis ich fertig gefeilt habe an dir. Es mag in manchen Momenten düster aussehen, aber in der mittelfristigen Perspektive hat Christus einen vollkommenen Plan für dich. Hey, du bist seine Braut, du bist seine Geliebte. Und er möchte dich zur Prinzessin machen. Er möchte dich herrlich machen. Das ist sein Plan. Nicht dich vernichten, nicht dich fertig machen. Manchmal sind seine Wege nicht unsere Wege. Aber sie sind gut. Und in dieser Zeit geschieht es, dass unser Herz verändert. Wir ausdauernd Vertrauen in ihn lernen. Weißt du, was ich an mir festgestellt habe? Ich ändere mich nie im Segen und im Frieden. Und wenn alles gut läuft, dann ändere ich mich nicht. Dann wachse ich auch nicht. Ich wachse nicht. Aber wo ich mich wirklich ändere, wo ich merke, das geht richtig massiv, wenn Krisen kommen. Wenn in mein Leben richtig fette Krisen reinkommen, dann kann ich richtig zugucken, wie ich Schritte mache. Meine Frau kann auch zugucken. Sie lacht. Und ich kann meinem Leben festmachen, wo verschiedene große Krisen waren. Und ich kann richtig sehen, wie danach massive Änderungen in meinem Wesen passiert sind, in meinem Leben. Und ich sage immer so, die Zeiten, in denen Gott dich segnet, in denen alles gut läuft, weißt du, was das ist? Das ist Urlaub. Funpark. Holidaypark. Da sagt Gott einfach, okay, jetzt hast du eine Weile mal richtig hart gearbeitet und jetzt haben wir was gemacht zusammen. Jetzt kannst du gehen, jetzt hast du mal ein paar Monate Urlaub oder ein paar Jahre. Und in 3 Jahren sehen wir uns wieder zur nächsten Krise. Ne? Das sagt er uns zwar nicht, aber so läuft's. Wer hat das schon erlebt so? Also doch einige, ne? Ich bin kein Alien. Ne? Wenn du ehrlich bist zu dir, läuft es genauso. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und ich sage euch etwas, und Gott möchte, dass wir mehr und mehr zur Herrlichkeit kommen, wo wir fest stehen in ihm. Und wir werden in schlimme Zeiten hineinkommen, da bin ich wirklich überzeugt, ohne jetzt Endzeit, Schwarzmalerei. Ich bin nicht der Typ, finde das auch gar nicht gut. Ich mag Luther, was er gesagt hat. Er sagt, wenn der Herr morgen wiederkommt, pflanze ich heute noch einen Apfelbaum. So sollten wir leben. Aber trotzdem, die Zeiten werden härter und schwerer und die Leute haben eine Sehnsucht nach realen Christen und nicht nach theologischen Christen, die korrekte Theologie im Kopf haben und wenn die Krise kommt, brechen sie ein wie die Grashalme und zittern mit den Nichtchristen um die Wette. Das ist kein Glauben. Gott möchte, dass wir die Stadt auf dem Berg sind, die in der Finsternis weit weg schon zu sehen ist. Wenn alles um uns herum zusammenbricht, sollen wir Menschen sein, die andere Menschen anschauen und sagen, hey, wieso bist du so anders? Woher nimmst du die Ruhe her? Wieso bist du gesegnet? Warum läuft bei dir dein Geschäft noch? Warum läuft das? Oder selbst wenn dein Geschäft nicht läuft, warum lachst du immer noch? Ja. Menschen ohne Gott werden das sehen und sie werden sich Gedanken machen, ob es nicht doch interessant wäre, sich mal mit diesem Gott auseinanderzusetzen. Machst du mal die nächste Folie? Und es gibt wunderbare Verheißungen für diese Zeiten. Psalm 37, 23. Von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes oder einer Frau Schritte fest werden. Und er hat Gefallen an seinem Wege. Fällt er, so stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Das ist die Verheißung, wie Gott dich erzieht. Gott ist es, der dich an der Hand hält. Gott ist es, der dafür sorgt, dass deine Schritte, deine Glaubensschritte, deine geistlichen Schritte immer fester und stärker werden, dass du vorankommst. Und wenn du mal stolperst, dann wirst du nicht hinfallen. Warum? Weil er dich an die Hand nimmt. Wir haben ja hier so viele kleine Kröpfer, ne? Die fangen jetzt langsam an zu laufen. Und manchmal sieht es so goldig aus, wenn Papa dann sein Söhnchen da an der Hand führt. Ne? Und der stolpert und der Vater merkt es gar nicht. Und der Sohn fällt nicht, der Vater zieht ihn so hinter sich her an der Hand. Ne? Und dann denke ich mir, ja, genauso läuft es als bei Gott. Ne? Wir verhaken unsere Beine und fliegen hin. Aber wir fallen nicht hin, weil Gott uns eben an der Hand hat. Und er geht einfach weiter mit uns. Ne? Und dann fassen wir irgendwann wieder Fuß und es geht gerade wunderschön weiter. Und dann sagt Gott plötzlich so, und jetzt sind wir angekommen. Hast du laufen gelernt? Ja, ich denke schon. Und das andere in diesem Vers ist ja wunderbar. Ich bin jung gewesen und alt geworden, sagt David, und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen, verlassen von Gott und seine Kinder um Brot betteln. Das ist etwas, was wir ergreifen müssen. Das ist Gottes Absicht mit uns. Der Gerechte soll niemals verlassen werden und seine Kinder sollen niemals um Brot betteln müssen. Das ist das, was ich täglich über meine Kinder ausbete. Sag, Herr, den Vers, da halte ich dann fest, meine Kinder sollen niemals um Brot betteln müssen. Das ist ein Versprechen Gottes. Und das ist etwas, was David sein ganzes Leben lang beobachtet hatte. Der Gerechte wird von Gott nicht verlassen und seine Kinder werden nie um Brot betteln. Vielleicht denkst du nun, das ist ja alles gut und schön, aber wie sieht es denn eigentlich mit meiner Schuld aus? Wie sieht es aus, wenn ich durch Schuld in Not und Bedrängnis gerate? Und als Christen stecken wir immer wieder an dieser Ecke fest. Wir glauben, dass wir etwas falsch getan haben. Und wenn wir einen Fehler gemacht haben, glauben viele von uns immer noch, und da gehöre ich manchmal auch dazu, jetzt muss ich das abbüßen. Jetzt muss ich erstmal büßen. Jetzt zahle ich für meinen Fehler. Jetzt bin ich dran. Warum denken wir so? Weil wir Gnade immer noch nicht wirklich verstanden haben. Weil wir immer noch nicht unsere Identität als Braut und Kinder verinnerlicht haben. Freunde, wir sind keine Sünder mehr, die verzweifelt versuchen, Gott zu lieben. Wir sind Geliebte, die aus Unreife ab und zu mal hinfallen. Aber nicht mehr andersrum. Die Bibel ist da ganz deutlich drüber, dass der Neugeborene nicht mehr willentlich, absichtlich, bewusst, vorsätzlich, dauernd in der Sünde leben kann. 1. Johannesbrief. Ganz deutliche Aussage. Wir fallen. Wir fallen aus Furcht hin, wir fallen aus Angst hin, wir fallen aus Unwissenheit hin, wir fallen, weil wir noch manchmal ein bisschen blöd sind. Aber das sind wir nun mal so als Kinder. Und damit hat Gott überhaupt kein Problem. Weil da sagt Gott, dafür ist mein Sohn gestorben, hat bezahlt. Die Schulamitin sagt das so wunderbar, I am dark, but I am lovely. Ich bin dunkel, wie die Zelte Kedars, das sind die Beduinenzelte. Aber ich bin lieblich und weiß, wie die Linnen am Tempel Salomos, die Leinentücher. Und sie hat verstanden, dass sie trotz ihrer Dunkelheit, ihrer Schwächen, die in ihr ist, geliebt ist. Und das ist das, was Gott endlich möchte, dass wir auch als schwache Christen begreifen. Du bist geliebt. Und deswegen darfst du auch, wenn du Fehler machst, immer wieder sagen, meinen Geist lege ich in deine Hände. Er ist sicher dort. Und Gott wird nicht sagen, Moment, du hast gerade gesündigt, leg deinen Geist gefälligst woanders hin, ich will damit nichts zu tun haben. Sie kennen diese Vertrauensspielchen, ne? Lass dich jetzt mal rückwärts fallen, ich fange dich auf. Ne? Und so, oh halt, du hast gesündigt, schnell einen Schritt weg, boom. Wir glauben manchmal, dass Gott so macht. Ne? Aber das macht er eben nicht. Er ist ein guter Gott und er liebt dich. Und er möchte nicht deinen Schaden. Ich habe Gedanken des Friedens über euch und möchte euch das Ende geben, das ihr erwartet. Und nicht Gedanken des Schadens und des Leides. Hey, Wahnsinn. König David zum Beispiel war ein Mann, der neben vielen äußeren Fehlern oder sagen wir mal neben vielen äußeren Feinden den größten Feind mit Erfolg bekämpft hat. Das war nämlich er selber. Er selber. Er überwand sein eigenes Ich, indem er auf Gott vertraute. David war ein Mann, von dem Gott sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Aber er war auch ein Mörder, ein Ehebrecher, ein Lügner, ein Rebell und ein schlechter Vater und manches mehr. Aber Gott sagt, dieser Mann ist ein Mann nach meinem Herzen, er wird meinen ganzen Ratschluss tun. Und wir haben gelernt in den 6 David-Predigen, die ich hielt, was ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes machte. Wenn du es gerne wissen möchtest, dann kauf dir die Serie. Wenn du es vergessen hast, kauf sie auch. Okay. Aber was ihn auszeichnete, war eben sein Verständnis der unerschöpflichen Vergebung Gottes und das zu Zeiten des Alten Testaments. Er war ein Mann, der das Herz Gottes wirklich verstand und der die Liebe Gottes zu sich selber verstand. Und das war es, was Gott so sehr an David begeisterte und was Gott sagen ließ, dieser Mann ist nach meinem Herzen. Er hat verstanden, wer ich, Gott, bin. Ein liebender Gott. David war auch jemand, dem seine Sünden nicht gleichgültig waren, hat wunderbare Bußpsalmen geschrieben, in denen, wenn du sie liest, dich selber oft findest, wo er sagt, ich bin zerknirscht über meine Sünde, ich bin betrübt über meine Sünde, ich habe einen zerschlagenen Geist, ein zerbrochenes Herz, wo du richtig spürst, wie ihm das wirklich wehgetan hat, was er getan hat. Und den schönsten Vers finde ich im Psalm 51, wo David sagt, Brandopfer und Schlachtopfer willst du nicht. Ich könnte sie dir sonst tausendfach bringen. Ich bin reich. Aber was du suchst, ist ein zerschlagenes Herz, einen geängstigten Geist, wirst du Gott nicht verachten. Und das ist es, wo Gott dich auch hinführt, wenn du gesündigt hast. Dass du einen geängsteten und zerschlagenen Geist hast. Lass nicht zu, dass deine Schulden, dein Versagen dich disqualifizieren, Gottes Hilfe und Beistand und auch Segen zu empfangen. Freund, ich sagte, du wirst niemals die Vergebungsbereitschaft Gottes verlieren. Egal, wie sehr du versagt hast, wenn du aufrichtig bereust. Niemals. Du kannst seine Güte niemals ausschöpfen. Niemals. Deswegen erlaube dem Feind auch nicht, dich zu verdammen und zu richten. Das ist der Punkt, wo der Feind Gottes auf uns wartet. Er weiß ganz genau, was ich vorhin auch gesagt habe. Gott hört ihn nicht mehr an. Also wo geht er hin? Er versucht es bei dir. Er kommt zu dir. Und er bläst dir ins Ohr, wie übel du bist. Er will erreichen, dass du dich selber verdammst. Und Selbstverdammnis hat nichts mit Zerknirschung und einem betrübten Geist zu tun. Und das verwechseln wir oft gerne. Was ist Selbstverdammnis? Verdammnis isoliert dich. Du bist alleine. Du bist es nicht wert. Gott will mit dir nichts zu tun haben. Verdammnis schafft keinen Ausweg. Jemand, der sich selbst verdammt, hat keinen Ausweg mehr. So eine typische Formel von Leuten, die unter Selbstverdammnis leiden, das hat ja doch keinen Zweck. Ich schaff's ja doch nicht. Ich werde mich nie ändern. Gott wird es nie schaffen mit mir. Ich bin unwürdig, bin unwert. Das ist Selbstverdammnis. Selbstverdammnis kommt niemals von Gott. Selbstverdammnis erzeugt immer Hoffnungslosigkeit und Auswegslosigkeit. Und deswegen hüte dich, als Christ zu einem anderen Christen zu sagen, du wirst dich ja niemals ändern. Das ist eine üble Festlegung, wo du die Tür des Teufels über dem Leben des anderen weit aufmachst und er hineinkommen kann und richtig fett Selbstverdammnis auskübeln kann. Wir werden uns ändern. Wir werden uns ändern und wir werden vollendet. Der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden auf den Tag seines Kommens. Philipper 2. Das ist nicht die Sprache Gottes. Und wenn du das fühlst, dann wisse, es kommt nicht vom Vater. Machst du mal die nächste Folie? So gibt es nun keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Die Bibel ist da eindeutig drüber. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wenn du Verdammnis hast, dann tritt den Teufel in den Hintern. Und dann ist der Punkt dran, wo du eben sagen musst, Herr, und egal, was der mir erzählt, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Hier stehe ich, hier bin ich, ich kann nicht anders. Ich vertraue dir. Der Satan ist nicht dein Richter. Er hat keine Macht, dich zu richten. Er hat auch keine Macht, über dich Unglück hereinzubringen. Er hat keine Gewalt über dich. Alles Gericht, sagt Jesus in Johannes 5,22, ist mir übergeben. Und er ist ein gerechter Richter und wir sind nicht mehr unter dem Gericht, sagt die Bibel. Denn wir sind seine Braut. Er wird dich niemals verurteilen, richten. Er wird dich zubereiten. Er wird dich trainieren. Und wenn du deine Schuld und Scham und Schmerz spürst, dann geschieht es nicht, um dich zu verdammen, sondern dann wird er auch immer den Ausweg zeigen. Er wird dir immer die Perspektive nach vorne zeigen. So erlebe ich ihn immer. Er wird dir immer eine Perspektive nach vorne geben, liebevoll Hoffnung machen, dass du es schaffen wirst. Er ist immer Licht am Ende des Tunnels, wenn du mit Jesus gehst. Aber wenn du mit dem Feind gehst und ihm zuhörst, dann wird es immer dunkler und dunkler und dunkler. Der Teufel, sagt die Bibel, ist der Lügner und Mörder von Anfang an, der vor dir steht und alles tun will, dass du bei Jesus und seiner Vergebung und seiner Liebe und Güte nicht ankommst, dass du ihn nicht siehst und dass du dann versuchst, selber deine Situation zu lösen und in dieser Lösung wirst du scheitern und die Spirale nach unten geht immer tiefer, bis Gott sie knackt. Was tun, wenn der Feind vor dir steht? Gott hat mir das mal in meinem Herzen gezeigt. Da hatte ich das Gefühl, es steht so ein Monster vor mich, das mich gerade verschlingen will. Und Jesus hat gesagt, renn mitten auf sein Maul zu. Und dann hatte ich so einfach den Eindruck, ich tue das und dann habe ich gespürt, dass ich mitten durch ihn hindurchlaufe. Und plötzlich merke ich, er ist ja gar nicht real. Und das ist es auch. Er ist nicht real. Und was er aufbaut, sind Lügengebäude. Und er ist ein Meister darin. Und wir nehmen unseren Glauben, wir nehmen unser Vertrauen und wir rennen auf ihn zu. Wir rennen nicht mehr vor ihm davon. Das möchte er gerne. Wir laufen auf ihn zu, mitten durch ihn hindurch. Und dahinter wartet Jesus. Wir sollten nicht vor Jesus davonlaufen, wenn wir gesündigt haben, sondern zu ihm hinrennen. Und darauf wartet er. Kannst du die nächste Folie machen? In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich sprach sehr wohl in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Liebe den Herrn, alle seine Heiligen, die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr auf den Herrn harrt. Vater, und wir wollen dir heute Abend für deine Treue und Güte danken, dass es einen Ort gibt für uns auch, wo wir sagen dürfen, wir befehlen unseren Geist, unser Leben, das, was wir sind, in deine Hände hinein.